Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast der DVZ. Heute beschäftigen wir uns mit der Europawahl am kommenden Wochenende. Die ersten Mitgliedstaaten beginnen mit der Wahl bereits an diesem Donnerstag. In Deutschland sind alle Wahlberechtigten ab 16 Jahren aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Wir, das ist zum einen Frank Hütten, unser Korrespondent in Brüssel, und ich, Susanne Landwehr, DVZ-Korrespondentin in Berlin. Hallo Frank, schön, dass dieser Podcast klappt.
Ja, hallo Susanne. Schön, dass wir über die Europawahl sprechen können. Die ist ja jetzt auch bald. Und
genau.
Kommen wir doch nochmal auf unsere Branche.
Genau, wir möchten uns über die Wahl unterhalten, zum Beispiel wie gewählt wird und wann das Europäische Parlament zum ersten Mal zusammentritt. Wie erfolgt eigentlich die Wahl des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin? Wichtig sind zuvor natürlich die Wahlprogramme. Also wir möchten hier die wichtigsten Themen vorstellen, die die Verkehrspolitik betrifft und dabei europäische und nationale Politik spiegeln. Also zum Ersten möchte ich auf diesen institutionellen Rahmen eingehen. Wie läuft denn die Wahl eigentlich ab?
Ja, die Wahl läuft als Wahlen eigentlich ab. Deswegen spreche ich auch immer von den Europawahlen. Es gibt nämlich einen EU-Rechtsrahmen, aber ansonsten gibt es 27 verschiedene nationale Wahlordnungen. Und aufgerufen zur Wahl sind ungefähr 360 Millionen Wahlberechtigte in den 27 Staaten der EU. Und die wählen dann jetzt 720 Europaabgeordnete. Deutschland schickt die meisten. Also das ist auch nach Land festgelegt, wie viele Abgeordnete es gibt. 96 kommen aus Deutschland. Und das geht dann runter, je nach Bevölkerungsgröße. Die kleinsten Länder wie Luxemburg oder Malta, die haben 6 und bei dieser Staffelung, da gilt das sogenannte Prinzip der degressiven Proportionalität. Das heißt, dass nicht jedes Land, dass die Stimme nicht immer in jedem Land gleich viel zählt. Das wird ja auch oft kritisiert. Aber das liegt eben daran, dass ansonsten die kleinsten Länder nur einen Abgeordneten schicken könnten.
Also in dieser Proportion, sozusagen an der Bevölkerungszahl, wird das dann bemessen, wie viele Abgeordnete ins Parlament geschickt werden können.
Ja, genau, das ist danach gestaffelt, aber eben nicht so, dass dieses One Vote, One Abgeordneter quasi greift. Ja, also in Deutschland hat deine Stimme weniger Gewicht. Das ist einfach so. Und das, wie gesagt, das wird oft kritisiert, aber ich habe gehört, im Deutschen Bundesrat zum Beispiel ist das ähnlich. Da haben die kleineren Bundesländer auch ein größeres Stimmgewicht.
Wer wählt denn wann? Also wer beginnt jetzt eigentlich am Donnerstag?
Ja, da gelten immer die traditionellen Wahltage und die sind eben nicht immer am Sonntag wie bei uns. Also die Niederländer zum Beispiel wählen immer donnerstags. Deswegen beginnen die jetzt auch am 6. Juni schon. Dann zum Beispiel die Iren wählen am Freitag. Die Letten auf Malta und in der Slowakei, da wird am Samstag gewählt. Dann gibt es auch Länder in Tschechien und Italien, da kann man 2 Tage lang wählen. Das liegt eben, je nach der nationalen Tradition ist das geregelt. Und dann am Sonntagabend ist es dann soweit, dann gibt es die Ergebnisse.
Okay, wann ungefähr? Wie viel Uhr?
Ja, also die wirklichen Ergebnisse gibt es erst ab 23 Uhr, weil dann erst in Italien das letzte Wahllokal schließt. Aber so wie wir das gewöhnt sind, gibt es irgendwie ab kurz nach 18 Uhr aufgrund von Schätzungen dann so erste Prognosen. Und so kurz nach 20 Uhr wird hier gesagt, in Brüssel gibt es die ersten Prognosen über die Sitzverteilung.
Was machst du dann am Sonntag? Bist du irgendwie mittendrin?
Ja, ich will mittendrin sein, in der Tat. Ich gehe ins Europaparlament hier in Brüssel. Da steigt jetzt auch schon das Fieber. Da werden schon Tribünen aufgebaut für die Kameras draußen und drinnen. Und der Plenarsaal hier in Brüssel, der wird gerade umgestaltet zu einem großen Pressezentrum. Da habe ich auch schon mal so virtuell quasi mein deutsches Handtuch platziert, damit ich da einen Platz
Sehr
habe.
gut.
Dann verfolge ich da die Hochrechnung und die Verteilung.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Wann wird denn das Europäische Parlament gebildet und wann bilden sich die Fraktionen nach der Wahl?
Ja, nach der Wahl, da dauert es wahrscheinlich ein paar Tage, bis zum Beispiel der Bundeswahlleiter, die Bundeswahlleiterin in Deutschland alles geprüft hat und dann dem EP übermittelt hat, wer jetzt alles gewählt ist. Und dann gibt es spannende Wochen, weil dann müssen sich die einzelnen Parteien aus den ganzen Ländern zusammenfinden zu Fraktionen. So sind ja multinationale Fraktionen. Man braucht also, um eine Fraktion zu werden, mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens 7 Ländern. Das ist nicht immer so einfach für die kleineren. Und da wird dann hektisch verhandelt. Und das sind auch nicht immer die gleichen Parteien, die in den gleichen Fraktionen sind. Da kann sich noch einiges dann verschieben. Also zum Beispiel spannend warten alle darauf, was die extremen Rechten und die Rechten machen, ob die es irgendwie schaffen, sich wirklich zu einer großen Fraktion irgendwie zu verbinden oder eben nicht und wie viele das dann sein können. Und konstituierende Sitzung dann im Juli, 16. Juli bis 19. Juli. Bis dahin muss das dann alles stehen und dann wird der EP-Präsident oder Präsidentin gewählt und die Vize. Und dann werden auch geht es dann langsam los, dass auch die Ausschüsse benannt werden und so weiter.
Und wann ist damit zu rechnen, dass zum Beispiel der Verkehrsausschuss steht mit allen Mitgliedern? Ist das dann schon sehr bald, auch in der Sommerpause?
Das könnte auch schon passieren in dieser konstituierenden Sitzung. Normalerweise wird da festgelegt im Plenum, welche Ausschüsse es alle gibt. Ein Verkehrsausschuss wird es auf jeden Fall wieder geben. Der hatte jetzt 49 Abgeordnete bisher. Da wird dann auch festgelegt, ob es dabei bleibt. Und es kann auch sein, dass dann schon die Mitglieder benannt sind oder werden, wenn die Parteien schon so weit sind. Und dann meistens in den Tagen nach der Plenarsitzung, nach der Konstituierenden, konstituieren sich dann auch die Ausschüsse und wählen dann ihre Vorsitzenden. Das wird natürlich auch spannend. Da diese ersten Wochen nach der Wahl, das ist immer ein großes Postenvergabegeschacher natürlich. Aber das kennst du ja aus Berlin.
Aber wenn dann jetzt sich die Ausschüsse gebildet haben, wann legt dann das Parlament los mit der Arbeit? Also, oder wann kann auch der Verkehrsausschuss sagen, okay, wir nehmen jetzt sozusagen wieder unsere ganz normalen Ausschussarbeiten auf?
Ja, der Verkehrsausschuss kann dann eigentlich direkt loslegen, aber die erste große Aufgabe des Parlaments ist dann erstmal, die neue EU-Kommission zu bilden. Und das muss das Parlament allerdings zusammen mit den Mitgliedstaaten tun, mit den Staats- und Regierungschefs sogar. Denn also der erste Schritt zur Kommissionsbildung ist immer, dass man die Präsidentin oder den Präsidenten findet. Und da steht im EU-Vertrag eben, dass die Staats- und Regierungschefs da das Vorschlagsrecht haben. Und die werden sich also auf ihrem Gipfel am 27., 28. Juni, da müssen die sich eigentlich einigen auf eine Person. Und da die Person, die natürlich im Fokus steht, ist die Amtsinhaberin Ursula von der Leyen, die ja auch von der Europäischen Volkspartei, also das sind die Christdemokraten, wo auch unsere CDU und CSU dazugehören, unterstützt wird. Und wenn die meisten Stimmen wieder bekommt, dann hat sie sehr gute Chancen, dass sie nominiert wird. Aber so ganz sicher ist das nicht. Da gibt es zum Beispiel die Frage, was macht Emmanuel Macron? Der ist ja Liberaler. Der wird vielleicht von der Leyen nicht mittragen. Und dann ist die Frage, was macht eigentlich unser Bundeskanzler? Vielleicht weißt du darüber sogar schon mehr, weil der ist ja vielleicht zwar interessiert, dass die Kommissionspräsidentin weiter aus Deutschland kommt, aber er ist ja von der SPD, ne?
Ja, einmal das. Und ich meine, die Kommissionspräsidentin hatte sich ja letztlich dazu geäußert, dass sie möglicherweise auch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Partei Fratelli d'Italia zusammengehen könnte oder sich das irgendwie eine Kooperation vorstellen könnte. Und das kam, glaube ich, beim Bundeskanzler nicht so gut an. Und deswegen ist jetzt etwas unklar, ob er sie wirklich unterstützen möchte.
Und ja, wenn dann Deutschland und Frankreich beim Gipfel nicht dafür wären, ja, dann muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Aber also wenn Ursula von der Leyen diese erste Hürde da nimmt vom Gipfel, dann wäre also der nächste Schritt, dass sie dann im Europaparlament die Mehrheit bekommen muss von den 720 Abgeordneten. Das sind 361 Stimmen, genau, 361. Und das ist auch nicht so einfach. Da muss sie erst noch verhandeln. Und deswegen ist auch noch nicht ganz klar, ob darüber schon abgestimmt wird in dieser Sitzung im Juli, über die wir gesprochen haben, oder ob vielleicht die Mehrheiten da noch nicht stehen und dann kommt erst der August und dann wäre diese Wahl der Kommissionspräsidentin erst im September. Das könnte auch noch passieren.
Gibt es denn eine bestimmte Frist, bis wohin sie dann gewählt sein muss?
Nein, eine Frist gibt es dafür nicht. So das, der übliche Ablauf war immer, bisher war die Wahl eher immer im Mai, deswegen hat das eigentlich immer geklappt mit der Wahl im Juli und dann wird über den Sommer schon mal so sondiert, welche Kommissare und Kommissarinnen werden da vorgeschlagen von den einzelnen Mitgliedstaaten und dann müssen die ja vom Europaparlament alle noch angehört werden. Also zum Beispiel, wer Verkehrskommissar werden soll, der muss in den Verkehrsausschuss und wird dann da auf Herz und Nieren geprüft und befragt und muss dann da erstmal grünes Licht bekommen. Und wenn das für alle gemacht ist, dann muss das gesamte Kollegium sich dem Parlamentsvotum stellen. Und meistens war das eben so, dass das dann im Herbst irgendwann stattfindet. Und also die von der Leyen-Kommission ist am 1. Dezember ins Amt gekommen. Das könnte dann wieder klappen, aber wenn von der Leyen jetzt erst im September gewählt würde, dann könnte sich das auch noch verzögern.
Einige Politiker, die jetzt im Verkehrssektor oder in der Verkehrsfraktion waren, die bleiben könnten oder die du ganz besonders gerne wieder im Parlament sehen würdest?
Ja, im Parlament, da weiß man schon, da wird auch ein paar Abgänge geben. Also zum Beispiel die Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Karima Delli, eine Grüne, Frankreich, sehr charismatische Persönlichkeit, die war jetzt zwei Legislaturperioden lang die Vorsitzende, die tritt aber nicht mehr an, die kommt nicht wieder. Die hat übrigens auch schon mal unseren Leo-Preis bekommen von der DVZ 2019. Kennen wir eigentlich sehr gut hier. Und da muss es jemand Neues geben. Das wird schon mal spannend, wer das dann wird, ob die Grünen wieder den Ausschussvorsitz kriegen. Das wäre eigentlich recht erstaunlich, zum dritten Mal hintereinander. Von den deutschen Verkehrspolitikern, da gibt es Jens Giesecke, das ist der verkehrspolitische Sprecher der CDU, der steht eigentlich auf einem guten Listenplatz in Niedersachsen. Markus Ferber von der CSU, auch ein sehr, sehr lang gedienter Verkehrspolitiker, der wird sicherlich auch wiederkommen. Jan-Christoph Oetchen, der war neu in dieser Periode von der FDP, ist Vizevorsitzender im Ausschuss gewesen schon und hat durchaus von sich reden machen. Der will auch wiederkommen und steht auf Platz 5. Und dann gibt es aus Deutschland noch Thomas Rüttner von der SPD und Anna Depanay-Grünberg von den Grünen. Die stehen auf Platz 16 bzw. 17 von ihren Bundeslisten und naja, da müsste die SPD und die Grünen dürften dann nicht zu viele Stimmen verlieren gegenüber dem letzten Mal, wenn die es schaffen sollen. Von den Linken hatten wir aus Deutschland keinen letztes Mal. Da habe ich mir sagen lassen, dass die Mitspitzenkandidatin Carola Rackete, die kennt man ja von dieser Seenotrettungsaktion,
genau,
am besten, dass die auch durchaus Interesse an Verkehrsthemen hätte. Aber wenn die nicht so viele sind von den Linken, dann müssen die sich natürlich auch überlegen, in welchen Ausschuss sie dann letztendlich gehen.
Und wer bekommt dann den Ausschussvorsitz? Gibt es da auch eine ganz bestimmte Regel? Also wenn jetzt zum Beispiel die Grüne es nicht mehr bekommt?
Ja, da müssen die Fraktionen quasi drum steigern, kann man sagen. Da gibt es ein sehr, sehr kompliziertes Bieterverfahren. Je nach Stimmenanteil haben die Parteien so Punkte zur Verfügung. Und dann müssen sie sich überlegen, wie viele Punkte ist mir zum Beispiel der Ausschussvorsitz im Verkehrsausschuss wert. Und das war den Grünen immer sehr viel wert und den haben sie jetzt zweimal gesteigert, aber da muss man eben auch mit seinen Punkten haushalten. Also das kann man jetzt noch gar nicht sagen.
Mal ja schauen, wo sie dann demnächst ihren Schwerpunkt setzen oder
Ja,
setzen
ja.
können, wenn sie genügend Punkte haben, wo sie sie einsetzen können. Wir hatten in der DVZ die vor kurzem die Position der 7 größten Parteien auf einer Doppelseite aufgeführt und sie haben halt laut Umfragen die besten Chancen derzeit. Das sind CDU, CSU, die Grünen, SPD, AfD, die Linke, Freie Demokraten, also FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht. Das sind auch die Parteien, die hier im Bundestag vertreten sind. Welches sind denn da die wesentlichen Themen in den Wahlprogrammen, was den Parteien wichtig ist?
Ja, das ist mal sehr unterschiedlich in den Wahlprogrammen. Manchmal sind da sehr generelle Aussagen drin, zum Beispiel, dass den Parteien der Binnenmarkt ganz wichtig ist und deswegen auch die Verkehrsnetze ganz doll ausgebaut werden müssen. Das findet man zum Beispiel bei der CDU, CSU. Und dann gibt es aber auch teilweise wirklich Punkte, sehr spezifische Punkte, die denen wichtig sind. Ja, zum Beispiel sagen die Grünen jetzt nur mal ein paar Beispiele rausgegriffen. Die wollen ein Güterbahnnetz haben mit auch deutlichen Ausbau von Verladeterminals. Oder die SPD sagt auch, sie will Güterverkehrskorridore pushen. Die CDU sagt auch mal so als Randthema, wir wollen auch Hyperloop fördern. Ja, und also da gibt es große und kleine Themen.
Und ein ganz großes Thema ist ja der Green Deal, also Klimaschutz auf europäischer Ebene und auch in Deutschland. Und ich denke, das Verbrennerverbot ist ja überhaupt das Thema, über das am meisten gestritten wird, oder?
Das ist im Moment wieder sehr aktuell, was ja eigentlich erstaunlich ist, weil jetzt haben die Parteien die ganze Legislaturperiode darüber schon gestritten und haben ja auch Gesetze dazu gemacht. Aber die Diskussion ist damit offensichtlich noch nicht zu Ende, denn in den Wahlprogrammen findet sich das wieder. Also am deutlichsten in Deutschland sagt das die FDP, dass sie das wieder kippen will, dieses Verbrennerverbot. Sie wollen diese Flottengrenzwertverordnungen komplett abschaffen und sagen, das reicht völlig, wenn wir Emissionshandelsregeln haben und uns noch um Infrastrukturausbau kümmern. Auch die CDU/CSU sagt, dass sie da wieder ran wollen. Und da kann man davon ausgehen, dass zumindest die Diskussion wiederkommt, ob sich die deutschen Parteien dann tatsächlich auch europäisch da durchsetzen können, das ist aus meiner Sicht jetzt noch nicht ausgemacht. Aber es steht ja auch schon in dem Flottengrenzwertgesetz drin, dass es eine Revision geben wird. Bis bei den LKWs ist das bis spätestens 2027 der Fall, bei Pkw schon 2026. Es könnte aber sogar noch früher kommen. Ja, ich will da jetzt nicht ausholen. Unser Bundesverkehrsminister hatte ja da ja noch diese Passagen in letzter Minute in die
Genau.
Gesetze maßgeblich reingeschrieben, dass es eben Vorschläge geben soll von der Kommission, wie man auch Fahrzeuge zulassen kann, die nur mit zum Beispiel E-Fuels oder Biokraftstoffen betrieben werden, sodass man diese dann auch anrechnen kann auf die Flottengrenzwerte. Wenn die Kommission da das von sich aus auch pushen möchte, dann könnte sie auch zum Beispiel vor 2027 dazu schon was vorlegen. Aber das ist zum Beispiel auch ein spannendes Thema, was wir dann be beobachten werden, ob die Kommission das dann wirklich ausreizt bis zum letzten Datum oder ob sie das tatsächlich schneller anpackt.
Ja, und hier in Deutschland ist es ja so, dass CDU, CSU da sehr hinterher sind, um in irgendeiner Weise das Verbrennerverbot aufzuweichen oder in irgendeiner Weise abzuwenden. Das ist auch nicht nur die FDP. Und ich denke mal, dass sie da schon versuchen, jetzt schon dann nach der Europawahl sehr stark einzuwirken. Aber dann auch, wenn hier die Bundestagswahl 2025 gewesen ist und es möglicherweise einen Regierungswechsel gibt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da noch mit einer etwas größeren Schlagkraft rangehen an das Thema. Ich glaube, das ist für also gerade hier für die Konservativen ist das wirklich ein Kernthema.
Ja, und das sind sicher auch nicht nur die Deutschen, aber man hat eben auch gesehen, die CDU, CSU hat es jetzt in ihrem deutschen Europawahlkampfswahlprogramm drinstehen, aber die EVP, da ist es, steht es eben nicht so drin und auch Frau von der Leyen lehnt sich da nicht so weit aus dem Fenster, um so klar wie die deutsche CDU zu sagen, da wollen wir nochmal ran. Aber ausschließen tut sie es nicht, kann sie ja auch gar nicht, weil die Revision ja schon im Gesetz angelegt ist.
Sie möchte ja auch erstmal Kommissionspräsidentin werden und dann kann man ja gucken, was sie da aus dem ganzen Thema macht. Genau. Also ein Thema, was auch damit zusammenhängt, sind natürlich eben die ganzen alternativen Kraftstoffe, aber auch die Ladeinfrastruktur für ihr LKW. Es gibt ja die A4, aber gibt es jetzt im Moment noch weitere Initiativen hinaus, wo sich dann die EU, das Parlament oder die Kommission dann in Zukunft sagen wird, okay, wir müssen nochmal nachregulieren, weil wir brauchen dann doch einen etwas größeren Aufschlag für die Ladeinfrastruktur?
Also im Moment gibt es neben der A4 jetzt eigentlich dann nicht so viel. Das wird mehr auf Förderpolitik hinauslaufen. Also die A4 gibt ja erstmal den Mitgliedstaaten Pflichten auf, so ein Mindestnetz an Lade- und Tankstelleninfrastruktur für alternative Treibstoffe aufzubauen. Dann gibt es natürlich noch die diversen EU-Fonds, mit denen so etwas gefördert werden kann. Natürlich gibt es auch nationale Fonds, ja. Da berichtest du ja auch drüber, was da in Berlin aufgelegt wird oder jetzt wieder einkassiert wird.
Genau.
Ja, aber gibt es auf EU-Ebene auch und da gibt es zum Beispiel ja auch dieses Programm für sichere LKW-Parkplätze, wofür es auch Fördermittel gibt, die man auch verwenden kann, um auf diesen Parkplätzen Ladeinfrastruktur zu bauen. Also solche Dinge gibt es, aber regulatorisch ist da im Moment jetzt bei der Ladeinfrastruktur nichts auf dem Tisch. Was anscheinend auch nochmal wieder ein Thema werden wird, das sind die Regularien für erneuerbare Energien. Also gerade ganz aktuell hat das Bundesverkehrsministerium jetzt wieder so einen internationalen Dialog für E-Fuels veranstaltet in dieser Woche und da ist auch wieder deutlich geworden, und das sind nicht nur deutsche Bedenken, dass vielleicht die jetzt beschlossenen Vorgaben für was ist ein nachhaltiges E-Fuel, was ist nachhaltiger Ökostrom, woher darf CO2 kommen, das zu E-Fuels umgewandelt wird, dass diese Fragen vielleicht zu strikt jetzt geregelt sind und dass man vielleicht, wenn man die ganze Welt betrachtet und woher könnten diese Kraftstoffe kommen, dass man da vielleicht nochmal rangehen sollte oder müsste. Das, denke ich mal, könnte auch nochmal wieder ein Thema werden, was jetzt noch nicht jetzt vorgesehen ist. Aber wenn da sich noch weitere Länder den Bedenken von Herrn Wissing zum Beispiel anschließen, dann könnte das durchaus in der Legislatur wieder hochkommen.
Aber Ziel ist es dann zu gucken, dass man halt eben E-Fuels hat, die wirklich auf erneuerbaren Energien basieren.
Ja, da, und das steht ja eben in den jetzt beschlossenen Regularien drin. Und da sagen eben einige, das ist zu strikt, weil ich will da jetzt nicht in die ganz tiefen Details reingehen, aber da ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass Ökostrom, der zur Produktion von nachhaltigen E-Fuels verwendet wird, in ganz bestimmten geografischen Abständen von der E-Fuel-Fabrik hergestellt werden muss und auch in bestimmten zeitlichen Abstand. Ja, also der darf nicht irgendwann irgendwo produziert sein. Und damit will man ausschließen, dass irgendwelcher Ökostrom, der ohnehin schon da ist irgendwo im Netz, dass der jetzt einfach umdeklariert wird. Ja. Und genauso ist es mit dem CO2. Da wird auch gesagt, das darf nur aus bestimmten Anlagen kommen. Und damit will man auch Missbrauch verhindern. Aber zum Beispiel die E-Fuel-Branche, die sagt, diese Bedingungen sind für eine Branche, die erst im Aufbau ist, zu strikt. Das wird dazu führen, dass nicht genug investiert wird am Anfang und dass demnach der Hochlauf zu langsam erfolgt.
Mein Eindruck ist halt, dass da schon wieder irgendetwas geschaffen wird, ganz egal, ob es nun gut oder schlecht ist am Ende. Aber wieder, wenn etwas geregelt wird, muss es auch kontrolliert werden. Und das sieht man ja in ganz vielen anderen Bereichen im Verkehrssektor, dass die Kontrollen nicht funktionieren. Also wir kommen ja gleich nochmal auf den Fahrermangel und überhaupt auf das gesamte Thema Berufskraftfahrer und Mobilitätspaket in Europa zu sprechen. Da ist das ja auch so. Es gibt Regeln, europäische Regeln, aber es gibt keinen Menschen, der sie in irgendeiner Weise durchsetzen kann oder kontrollieren kann, wenn nicht die Unternehmer oder Fahrer selbst darauf achten, dass sie die Regeln einhalten.
Ja, das ist immer der große Spagat zwischen zu viel Regulierung, dann kommen wir zu dem schönen Schlagwort Bürokratie und Bürokratieabbau, der dann wieder stattfinden soll, und Missbrauch und Missbrauchsvorbeugung. Ja, dazwischen bewegt sich eben die Politik und hat es da sicher auch nicht immer leicht.
Nee, also ich meine, wenn wir jetzt schon beim Fahrerberuf sind, es geht ja darum, wir haben einen eklatanten Fahrermangel überall in ganz Europa. Und eigentlich müsste ja die Attraktivität des Fahrerberufs gesteigert werden. Das ist aber schwierig. Es gibt schlechtes Image, schlechte Arbeitsbedingungen, vor allem im Fernverkehr. Die Parkplätze fehlen, die sind teilweise miserabel ausgestattet. Und wenn sie mal ein bisschen besser ausgestattet sind, dann sind sie halt unheimlich teuer. So, das ist zumindest das Bild hier in Deutschland. Wie sieht das denn eigentlich Parkplätzen aus? Weil du bist ja auch mal mit dem Auto unterwegs und hältst mal irgendwo in Belgien, Frankreich. Ist das da genauso?
Ja. Also was ist eigentlich genauso? Der Fahrermangel ist ja sogar über die EU hinaus und über Europa hinaus ein Problem. Also da spielt einfach auch der demografische Wandel natürlich mit eine Rolle, aber auch natürlich, wie du gesagt hast, die ganze Frage der Arbeitsbedingungen. Und in Belgien habe ich ja zum Beispiel mich auch mal auf den Weg mit der Autobahnpolizei gemacht, um zu schauen, wie die dabei vorgehen, hier in Belgien diese Vorschriften des sagenumwobenen Mobilitätspakets zu kontrollieren. Und ich hatte da meinen Text in der DVZ mit Sisyphusarbeit überschrieben. Also das ist wirklich sehr kleinlige Kontrollarbeit, die da zu leisten ist. Und bei denen Mengen an LKW, die auf der Straße sind in Europa. Da ist die Polizei natürlich immer einen Schritt hinterher, sag ich mal, so ganz platt.
Du warst da mit dem Raimund-Lausberg unterwegs, mit dem belgischen Polizisten, der ist ja mittlerweile legendär. Er geht, glaube ich, auch irgendwann in Rente, was ein großer Verlust ist. Und der ist ja da wirklich sehr akribisch dabei, das zu machen. Er hat mal erzählt, dass er... Also es gibt schon LKW-Fahrer gibt, die fahren schon nicht mehr an der Strecke, wo er hat kontrolliert, weil sie wissen ganz genau, da fliegen sie auf, wenn was nicht stimmt, und nehmen dann Umwege. Das hat er alles dokumentiert. Also er ist ja wirklich echt gut unterwegs. Aber ein Tropfen auf den heißen Stein, weil er ja auch dann auch ein bisschen über die Mechanismen erzählt hat, wie das da abgeht, ne?
Ja, er hat sich natürlich mit seinem Team da jetzt eine Expertise aufgebaut. Hat ja auch ganz spezielle Methoden, wie ich da sehen konnte. Er wertet da Daten aus, die er aus den Fahrerkarten ausliest und auch noch aus anderen Quellen sich zusammenstellt und legt die dann übereinander. Und aber das passiert natürlich nicht überall und dafür hat auch nicht jeder die Mittel und die Ausbildung. Eine große Hoffnung, ja auch in den EU-Gesetzen angelegt, sind ja diese digitalen Tachografen, die ja jetzt schrittweise in verschiedenen Versionen kommen sollen. Die könnten das natürlich erleichtern.
Das kommt. Also 2026 sollen die, glaube ich, eingeführt werden, ne?
Ja, also das ist schrittweise. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die genauen Daten der einzelnen Etappen nicht im Kopf.
Aber das, da warten ja alle drauf, also hier auch in Deutschland. Nur dieses, das zeigt eben alles, also jetzt der digitale Tachograph ist ein gutes Tool, um zu kontrollieren. Lausbeck ist super als Mensch, um zu kontrollieren, aber es sind ja alles auch Folgen des Mobilitätspakets und es ist alles Folgen des europäischen Binnenmarkts, was natürlich toll ist, weil die Arbeitsbedingungen für alle gleich sein sollen, also für Osteuropäer und Westeuropäer. Nur die Westeuropäer sagen immer, na ja, hier kommen jetzt irgendwie so billige Arbeitskräfte, das geht halt irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zu, das muss halt mehr kontrolliert werden, kann aber nicht. Also in Deutschland hast du halt alleine drei Stellen, den Zoll, die Polizei, das Bundesamt für Logistik und Mobilität, BALM, die versuchen zu kontrollieren und kommen aber eben nicht hinterher.
Ja, es ist eben ein großes Feld und es sind eben auch komplexe Regeln. Und da sagen ja einige auch, die sind schon wieder zu komplex. Also das ein Teil des Mobilitätspakets sind ja zum Beispiel die Entsenderegeln für Lkw-Fahrer. Das ist eine große Aufgabe für die einzelnen Unternehmen zu ermitteln, wenn mein Fahrer wie lange in welchem Land unterwegs ist, welche Gehalts- und Sozialabgabenregelungen gelten dann für diesen Fahrer.
Ja.
Ist schon klar, dass das schwierig ist und dementsprechend schwierig natürlich auch zu kontrollieren.
Beim Europäischen Gerichtshof liegt ja irgendwie eine Klage gegen das Mobilitätspaket. Um was geht es denn da eigentlich?
Ja, das sind Klagen, ich glaube 7 Klagen von 15 Staaten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da geht es um alle die Punkte, die schon politisch diskutiert worden sind, ja heftigst, wenn du dich erinnerst. Also das waren ja hier die heftigsten Auseinandersetzungen politischer Art im Europaparlament, die ich im Verkehrssektor ja jetzt bisher miterlebt habe. Und es sind eben die östlichen Mitgliedstaaten, die eben mit vielen dieser Regelungen unzufrieden sind, weil sie sie als Protektionismus des Westens empfinden. Während in den westlichen Staaten die Sorgen vor Kabotagemissbrauch oder Unterlaufen von eben diesen Gehaltssozialstandards ja vorherrschen. Und die Klagen kommen jetzt eben von östlichen Mitgliedstaaten und richten sich genau gegen diese ganzen Punkte, also 8-wöchige Rückkehrpflicht des Lkw, regelmäßige Rückkehrpflicht des Fahrers, Kabinenschlafverbot bei den Wochenruhenzeiten. Alle diese Punkte, die nach langem Kampf politisch entschieden wurden, müssen jetzt auch nochmal vom Gerichtshof entschieden werden, ja.
Ist damit eine Entscheidung zu rechnen?
Die müsste jetzt in der Tat bald kommen nach den Europawahlen. Das Plädoyer des Generalanwalts war im November. Er hat allerdings, der Generalanwalt, dem die Richter ja recht häufig folgen, hat in seiner Analyse die meisten Klagen für nicht berechtigt eingestuft. Allerdings berechtigt eingestuft hat er diese 8-wöchige Rückkehrpflicht des Lkw. Und da blickt natürlich jetzt zumindest der Brüsseler Politikbetrieb sehr gebannt, was da jetzt aus Luxemburg kommt. Denn diese 8-wöchige Rückkehrpflicht ist schon einer der Kernpfeiler dieses Mobilitätspakets, weil er ja auch genau darauf abzielt, auf das, was im Westen immer Briefkastenfirmen genannt wird.
Ja, darf man echt gespannt sein. Wenn jetzt Parlament, Kommission, wenn das alles steht, welche Themen sind denn liegen geblieben aus dieser Legislaturperiode? Was müsste das Parlament dann als erstes, eine Kommission als erstes angehen, ab wahrscheinlich dann September?
Ja, also liegen geblieben aus Verkehrssicht. Die größten sind die Richtlinie über Maße und Gewichte im Straßenverkehr. Das ist für unsere Branche natürlich sehr wichtig. Da geht es zum Beispiel darum, ob der grenzüberschreitende Verkehr mit Lang-Lkw erleichtert werden soll. Auch liegen geblieben ist noch die neue Richtlinie für den kombinierten Verkehr. Da geht es zum Beispiel darum, eine neue Definition, was ist kombinierter Verkehr, und daran hängt sich dann natürlich auf, was darf gefördert werden. Und es gibt auch noch ein interessantes Gesetz zum Kapazitätsmanagement im grenzüberschreitenden Schienenverkehr, wo auch besonders die Güterbahnen sehr gespannt drauf blicken und sich erhoffen, dass da gerade für Sie, die ja viel international unterwegs sind, noch viel mehr als der Personenverkehr, dass Sie da bessere Planungsbedingungen bekommen können und nicht immer der letzte Zug auf der Strecke sind, der immer warten muss, wenn noch die S8 in Stuttgart irgendwie vorbeifahren muss.
Oder werden denn da auch dann die ganzen Themen abgeräumt wie Sprachkenntnisse? Weil das ist ja für die Lokführer ein Problem oder für die Unternehmen, dass ihre Lokführer irgendwie gefühlt 50 Sprachen können müssen, um einmal mit einem Zug fahren zu dürfen.
Ja, da sprichst du was an, das ist auch liegen geblieben, aber noch eine Etappe weiter vorne. Also das hat die Kommission noch gar nicht vorgeschlagen. Das sollte eigentlich schon längst auf dem Tisch sein. Wurde von der Kommission im letzten Herbst auch noch mal bis Jahresende 2023 versprochen, aber kam nicht. Und in der Branche hier heißt es auch, da hat die Kommission sich jetzt weggeduckt. Das wollten sie jetzt irgendwie nicht mehr machen und lieber ihren Nachfolgern zuschieben. Ja, kann ich nicht beurteilen, aber es ist schon deutlich überfällig. Und in der Tat, diese Sprachenfrage, ob man vielleicht zumindest auf einigen Strecken doch Englisch irgendwie als Verkehrssprache einführen könnte, das ist auch eine Sache, auf die in der Branche mit Spannung gewartet wird.
Kommt dann ja hoffentlich bald, sehr bald, weil es gibt da ja, das ist ja wirklich sehr viel, sehr hoher Druck auch für die Unternehmen, dass sie da einfach nicht so können, wie sie gerne wollten, weil das eben durch die Sprachkenntnisse unter anderem schwierig ist, mal abgesehen davon von irgendwelchen anderen rechtlichen Regelungen im Eisenbahnverkehr, was ja nicht ganz unkompliziert ist. Okay, Frank, das war sehr spannend, mit dir zu diskutieren und zu sprechen über die europäische Verkehrspolitik. Vielen Dank.
Ja, das ist auch immer gut, auch natürlich mit den Berlinern zu sprechen, weil die haben ja auch großen Einfluss hier in Brüssel, ja schließlich als Deutschland der größte Mitgliedstaat mit entsprechendem Gewicht und haben ja auch im Verkehr ganz viel Interessen auch als Transitland, wie oft gesagt wird. Ja, ja
Ja.
und ich kann dann auch nur sagen, hat mir Spaß gemacht, das Gespräch. Und dann kann ich nur allen Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben, auf jeden Fall am Sonntag auch zur Wahl zu gehen.
Auf jeden Fall. Ja, ich möchte noch sagen, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war der Podcast der DVZ Politik trifft Logistik. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, Kritik, Vorschläge, dann schreiben Sie an redaktion@dvz.de oder hütten@dvz.de oder landwehr@dvz.de. Diesen Podcast hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören, Spotify und was es sonst noch alles gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.